Der Sänger Jonas hat dieses Lied geschrieben, Silke hat es gerade schon gesagt. Er hat es gestern auch gesungen und hat in der Ansage zu diesem Lied gesagt, es war ihm wichtig, dass er ein Lied schreibt, wo man sich nicht selber klein machen muss, dass Gott groß wird, sondern das einfach beschreibt, wie Gott ist, dass er an sich schon groß ist. Also auch nicht erst, wenn wir uns irgendwie klein machen, ist er groß, sondern an sich ist Gott groß. Das wollte er ausdrücken mit diesem Lied. Und es kommt ja auch da in diesen Zeilen, die er da geschrieben hat, zum Ausdruck, gell? Das Gott ist groß, Gott ist unbeschreiblich, Gott ist größer als viel anderes. Das ist so ein bisschen die Aussage, die er da in dieses Lied hineingelegt hat. Das ist sein Lied über Gott, seine Sicht auf Gott. Stell dir mal vor, du müsstest ein Lied über Gott schreiben. Und dabei lassen wir jetzt mal außen vor, ob du die musikalischen Fähigkeiten dazu mitbringst oder die lyrischen Talente dazu. Nehmen wir mal einfach an, das wäre jetzt nicht das Problem, sondern du müsstest jetzt Gedanken machen, wie beschreibst du Gott? Was ist dein Lied über Gott? Was sagt es aus über Gott, wenn du ein Lied schreibst? Gibt's da eine Eigenschaft, die du an Gott besonders hervorheben würdest und beschreiben würdest? Gibt es ein Merkmal an Gott, das dir wichtig ist? Wird das Lied über Gott was beschreiben, was vielleicht mit dir und deiner Geschichte zu tun hat? Oder vielleicht auch was mit der Geschichte von anderen zu tun hat, wie andere Gott begegnet sind? Beschreibt dein Lied von Gott einen Wesenszug von ihm, der dich fasziniert? Oder ich frage einfach mal so, was macht für dich Gott besonders, einzigartig? Gibt's da was? Traut sich jemand? Treue zum Beispiel, könnte man sagen, gell? Er hält sein Wort. Die Treue ist dir wichtig, genau. Zum Beispiel. Liebender Vater, könnte man sagen. Für mich ist Gott wie ein liebender Vater, also in meinem Lied über Gott wäre er der liebende Vater. So. Gleich, eins nach dem anderen, schenkt mir Vergebung, sagst du, gell? Die Vergebung kann wichtig sein. Du sagst kreativ. Gott ist kreativ. Der Schöpfer Gott, ja. Man sieht's überall, seine Kreativität. Schönheit, ja. Friede, kann man sagen, gell? Gott ist Friede, das ist dir wichtig an Gott. Also man kann ganz viele Sachen mit Gott verbinden. Manchmal ist es gut, sich zu fragen, was macht für mich eigentlich Gott so besonders, so einzigartig? Das ist die Frage, die heute ein bisschen sich durchzieht. Ist der Friede, ist die Nähe, die du von Gott erlebst, ist vielleicht die Größe dann doch auch oder die Treue, die Macht, die er hat? Der Prophet Micha war sicherlich kein so ein ganz lyrischer Typ wie andere in der Bibel. Also er war sicherlich nicht so ein lyrischer Mensch wie David es war oder Asaph es war. Wir haben keinen Psalm von Micha. Aber er hat sich durchaus auch Gedanken gemacht über Gott, wer Gott für ihn gewesen ist. Und er hat sich auch was Cleveres einfallen lassen. Wenn Micha, der Prophet, einen Song geschrieben hätte über Gott, dann hätte er es so gemacht, wie das der Sänger Jason Derulo immer macht. Jetzt kennen wahrscheinlich die wenigen Jason Derulo. Aber wenn man ihn kennt und Lieder von ihm hört, dann wird euch was auffallen, denn der hat so eine Eigenart. Weiß das jemand? Genau, er sagt am Anfang immer seinen Namen. Am Anfang von seinen Liedern kommt immer sein eigener Name vor. Meistens im Intro irgendwie, mal gerappt, mal irgendwie im Hintergrund und so. Da kommt immer Jason Derulo vor, dass man gleich weiß, dieses Lied ist von Jason Derulo. So macht's der Micha auch im Grunde. Sein Lied von Gott fängt nämlich mit dem an, was sein Name bedeutet. Micha, so fängt's an. Micha, das hebräische Wort Micha heißt, wer ist wie? Und Michael heißt dann, wer ist wie Gott? Also ein Gruß an alle Michaels, gell? Wer ist wie Gott? Das ist die Bedeutung von eurem Namen. Und Micha fängt eben so an, wer ist wie? Und so fängt er auch seine Gedanken über Gott an. Wer ist wie Gott? So fängt er an dieser Stelle, die uns heute als Predigttext vorgegeben ist. Das ist ganz am Ende vom Micha-Buch. Das sind die letzten drei Verse, die da noch stehen. Nachdem der Micha viel kritisiert hat und nachdem er beschrieben hat, was alles nicht gut läuft in seiner Zeit und was gefährlich ist und aber auch immer wieder so Hoffnungsbilder gemalt hat, im 7. Kapitel dann ganz am Schluss kommt diese Frage, wo er seinen Namen mit reinbringt, so ähnlich wie Jason Derulo, wo er über was Gott was sagt und mit Micha anfängt. Die Micha-Frage, wer ist ein Gott wie du, fragt er da. Wer ist ein Gott wie du? Ich will euch noch nicht gleich verraten, wie es bei ihm weitergeht, wie er das beantwortet. Das ist ja eine rhetorische Frage, die er stellt. Wer ist ein Gott wie du? Natürlich ist niemand ein Gott wie unser Gott. Es gibt keinen, der so ist wie er. Es ist eher ein Ausdruck der Ehre, diese Frage. Wenn man das sagt, wer ist ein Gott wie du, dann ehrt man damit schon allein Gott, dass man so fragt. Wer ist ein Gott wie du? Damit sagt der Micha schon, dass Gott für ihn einzigartig ist, außergewöhnlich ist, anders als alle anderen ist, unübertroffen ist. Die Frage ist nur, was macht ihn so einzigartig? Und deshalb habe ich euch ja auch gefragt, was macht für dich Gott einzigartig und besonders? Was hat er für dich, was sonst keiner hat? Welche Eigenschaft würde sich in deinem Lied anschließen zu dem Beginn, wer ist ein Gott wie du? Es gab schon zu Mitternachtszeiten damals, ging es schon darum, dass man die Besonderheit an Gott rausgestellt hat, auszeichnen hat müssen. Denn es war in einer Zeit, da hatten viele auch andere Götter. Ja, also Micha schreibt sein Buch in der Zeit, als die Babylonier Israel schon eingenommen haben. Die haben natürlich auch ihre Religion und ihre Götterkulte mitgebracht. Und auf einmal hat es dann Israel anders ausgesehen. Bis hin in den Tempel, ja, dass da andere Götterstatuen aufgestellt worden sind. Auf einmal waren da andere Götter. Und dann geht es natürlich darum, was macht den Gott Israels aus? Was macht den besonders? Was hebt den hervor zwischen all dem anderen? Auch die, die nach Babylon verschleppt worden sind, haben sich das überlegen müssen. Die waren in einer ganz anderen Götterlandschaft auf einmal und überlegen sich natürlich, was macht unseren Gott aus im Gegensatz zu all den anderen. Im Grunde ist heute gar nicht so arg viel anders. Auch heute fragt man ganz oft, was macht Gott aus im Gegensatz zu anderen Dingen, die vergöttert werden oder die man sich als Gott vorstellt oder von denen man sich vielleicht was Ähnliches wie von Gott erwarten würde. Auch heute steht Gott in einer Pluralität von Gottes Bildern, Gottes Vorstellungen, auch von Götzen. Und da ist vielleicht ganz wichtig, sich zu fragen, was ist denn das, was unseren Gott so einzigartig macht? Wer ist ein Gott wie du? Was ist denn da unsere Antwort drauf? Was ist denn unser Gedanke da drin? Es gibt heute Menschen, die suchen in Führern das, was man sonst von Gott erwartet, diese Macht, und billigen dann den fast göttlichen Status zu. Manche geben sich auch selber so, als wären sie fast wie Gott. Es gibt Menschen, die suchen in Stars, in Sport oder in Musik und Kunst Dinge, die schon fast göttlichen Status kriegen. Je mehr sich Menschen von Glaube und von Religion entfernen, desto eher werden andere Dinge zu Göttern erhoben. Und in so einer Zeit, da muss man schon auch überlegen, was sagen wir denn, was unseren Gott so auszeichnet, was unseren Gott so besonders macht. Gerade in unseren westlichen Gesellschaften, das habe ich jetzt gemerkt, als ich in Afrika war, das ist in anderen Teilen der Welt einfach ganz anders. Aber bei uns, in unseren Gesellschaften, sucht sich jeder ein bisschen seinen Gott. Und da ist es wichtig, dass wir auch wissen, was macht unseren Gott aus. Gerade weil er hier so ein bisschen wie in einer Marktsituation sich erstmal unter vielen Möglichkeiten auszeichnen muss. Und dann wird diese Frage eben spannend. Was ist das, wo wir sagen, wer ist ein Gott wie du? Manchmal hören wir die Frage heute auch leicht abgeändert. Interessanterweise kommt es in Micha 7 auch drin vor, nämlich da wird auch gefragt, wo ist denn dein Gott? Vielleicht hat euch das auch schon mal jemand gefragt, wo ist denn jetzt dein Gott? Ja, meistens sind es die, die so ein bisschen kritisch gegenüber Gott stehen, die fragen dann, wenn es schwierig wird, wenn Kriege sind in der Welt, wenn es Leid gibt, wenn man nicht das bekommt, was man will, dann kommt schnell die Frage, wo ist denn jetzt dein Gott? Wo zeigt er sich denn jetzt? Und dann sind wir ganz schnell in der Rolle, dass wir dann meinen, Gott verteidigen zu müssen, gell, oder für Gott einstehen zu müssen, weil man auch in diese Rolle so ein bisschen geschoben wird. Jedenfalls steckt in dieser Frage, wo ist dein Gott, ja schon was Anklagendes drin, ja, dass man irgendwie sagt, naja, jetzt zeigt er sich halt mal gar nicht, gell? Wo ist er denn mit seiner ganzen Macht oder mit den Fähigkeiten, die er so verspricht? Interessanterweise kommt genau das vor in Micha 7, nämlich kurz vor diesen letzten Versen, in Vers 10 steht da nämlich, da spricht der Micha von einer Feindin, so nennt er die, und die hält ihm das entgegen. Da schreibt er nämlich, meine Feindin wird sehen müssen und sie wird in Schande dastehen, die jetzt zu mir sagt, wo ist er, der Herr, dein Gott? Also Micha sagt, er kriegt diese Frage auch gestellt, wo ist der Herr dein Gott? Und er sagt, sie wird sich noch schämen für diese Frage, weil sie es nämlich erleben wird, wer Gott ist. Micha beantwortet die Frage auch gar nicht so einfach. Er sagt nicht einfach, wo er Gott erlebt oder wo er meint, dass Gott ist, sondern er antwortet eben drauf mit diesem, wer ist ein Gott wie du? Nicht wo, sondern wer. Er macht eine Wer-Frage draus. Er macht eine Aussage draus, wer Gott für ihn ist. Und das ist ganz spannend. Nachdem ich euch jetzt ein bisschen auf die Folter gespannt habe, wie der Micha antwortet, lese ich euch jetzt mal, wie es weitergeht. Micha 7, 18 bis 20 sind nämlich diese Verse ganz am Ende. Und da steht Folgendes. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, er wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du schon unseren Vätern geschworen hast und in Tagen der Vorzeit her. Liebe Gemeinde, im Song von Micha, wer denn Gott für ihn ist, geht's drum, dass Gott für ihn der ist, der vergibt, der erbarmt, der sich erbarmt, der Freude hat an der Gnade, der seinen Zorn begrenzt, der Erbarmen schenkt. Haben wir das ja so ähnlich auch zwischendurch mal kennt, gell? Das ist eine Sache, wo man sagen kann, das macht Gott für mich aus, dass er sich erbarmt. So ist bei Micha. Andere Götter, die sind die, die bestrafen. Andere Götter sind die, die ihre Herrschaft ausleben, indem sie verurteilen und verdammen. Unser Gott nicht. Unser Gott vergibt. Das macht ihn einzigartig. Das macht ihn besonders. Andere Götter verwerfen die, die Schuld auf sich laden. Und manche verlangen das heute auch von denen, die schuldig geworden sind, oder auch verlangen auch von Gott, dass er die Schuldigen bestraft oder zumindest mal streng erzieht. Aber unser Gott hat Erbarmen. Unser Gott ist gnädig. Nicht so, dass er sagt, das wäre alles gar nicht so wild. Gott ist auch zornig, so schreibt der Michael da auch, aber er ist zornig auf die Schuld, er ist zornig auf die Sünde und die nimmt er dann und wirft sie ins äußerste Meer, dort wo sie nicht mehr zurückkommt. Er lastet sie nicht dem auf, der die Schuld begangen hat, sondern er lastet sie sich selber auf und wirft sie dann weg. Das ist das, was Gott auszeichnet, was ihn unterscheidet von allen anderen Vorstellungen von Gott, von allen anderen Göttern, die sich da so auftun. Er hat Erbarmen. Ich finde es spannend, dass er da schreibt von diesem Gott, der die Schuld nimmt und ins Meer wegwirft, in die tiefsten äußeren Stellen des Meeres, da wo nichts mehr zurückkommt. Ich war vor ein paar Jahren mal im Urlaub in Kroatien mit einer Gruppe und da waren wir auf dem Boot unterwegs auch und da war ein Team dabei, so ein Fernsehteam, von einem christlichen Sender, die wollten über unsere Freizeit dann Bericht machen und so, mit vielen Kameras ausgestattet und mordstes Zeug. Und dann waren wir auf dem Boot unterwegs und hat einer von dem Kamerateam hat seine Kameradrohne aufsteigen lassen und dann ist die auch aufgestiegen, aber ist ziemlich schnell dann auch abgestürzt ins Meer. Und das war für ihn ganz schlimm, weil es natürlich ein mordsteures Ding war. Also sehr, sehr teure Kamera wohl an dieser Drohne. Und dann ging es los. Dann sind wir natürlich los und haben natürlich geguckt, ob wir die irgendwo finden. Eben ein bisschen geschnorchelt, getaucht, keine Chance. Am nächsten Tag haben wir professionelle Taucher organisiert und das Areal da denen mitgeteilt. Und man wusste jetzt relativ genau, wo das gewesen sein muss. Und dann haben wir da professionelle Taucher hingeschickt, dass die diese Drohne finden da irgendwo im Schlick da in der Adria. Die haben auch gesucht, der ganze Tag, nichts gefunden. Es war einfach im Meer weg, ja, einfach weg. Das ist diese Vorstellung, die da Micha hier auch hat. Wenn man die Schuld ins Meer wirft, dann ist das weg. Dann kommt es auch nicht wieder raus. Dann ist es nicht nur irgendwo verstaut, dann ist es wirklich weg. Meine kleine Meergeschichte von diesem Jahr. Ich war jetzt am Schluss, als ich auf Sansibar war, also auf der Insel, die vor Tanzania liegt, am letzten Abend habe ich nochmal so eine kleine Bootsfahrt gemacht mit so einem Dauboot. Das ist so ein Boot, das hat ein Segel, aber natürlich keinen Motor und auch keine Ruder und nichts, sondern halt ein Segel. Und da sind wir zu einem Sunset-Tour rausgefahren, so zum Sonnenuntergang, ein bisschen aufs Meer rausgefahren, ein paar Leute und eben dieser Bootsführer. Und dann sind wir da raus und es war wunderbar und kam ein bisschen Wind auf, das ist ja wunderbar. Und dann sind wir wieder zurückgekommen, aber irgendwie nicht so zügig wie gedacht. Es war Ebbe, aber die Flut ist immer mehr gekommen und da sind wir ein bisschen Richtung Ufer gefahren und es wurde dann dunkel. Und in Afrika ist es so, da wird es sehr schnell ganz dunkel. Also es geht innerhalb von 10 Minuten oder einer Viertelstunde, wird es von hell zu Krabbenacht. Ja, und so war es dann da eben auch. Also wir waren noch nicht am Ufer, weil das mit den Winden nicht so gepasst hat und dann sind wir irgendwie schon Richtung Ufer gekommen, aber halt nicht ganz hin und dann sind wir irgendwann aufgesessen und dann war es schon Nacht, man wusste schon gar nicht mehr richtig, wo es ist. Man hat natürlich an den Lichtern so ein bisschen gesehen, dass es noch ein bisschen ist bis zum Ufer, aber wir waren dann noch ein bisschen draußen. Und dann hat der Bootsführer gesagt, ja, jetzt ist halt zu flach, jetzt müssen wir aussteigen und laufen. Und dann haben wir das gemacht und so mit unseren Teschle und sind ausgestiegen und im Dunkeln im Meerlauf ist gar nicht so einfach, ja, wenn man dann nicht so richtig weiß, geht's da mal geschwind runter oder tappt man da in was rein und so, das war schon auch ein bisschen gewagt, ging aber alles ganz gut und dann sind wir halt so langsam, da waren auch ältere Leute dabei, die haben wir so ein bisschen führen müssen und auch die haben sich ein bisschen Sorge gemacht und alles, aber das ging dann trotzdem ganz gut und dann sind wir natürlich in der Dunkelheit in der tiefsten Nacht dann irgendwann am Strand ankommen und dann in unserem, da wo wir untergebracht waren, auch angekommen und da war die Sorge viel größer. Da haben die alle gedacht, oje, wenn man jetzt noch nicht da ist und es ist schon dunkel, was ist mit dem Boot passiert und kommen die überhaupt wieder? Und da war große Sorge da. Und da habe ich gemerkt, genau das ist ja so ähnlich, diese Vorstellung im Meer, wenn was im Meer draußen bleibt, das kann ganz schön gefährlich sein, weil dann bleibt's da. Ja, im Zweifelsfall kommt's nicht mehr zurück. Also die Sorge habe ich jetzt für uns nicht gehabt, aber andere offensichtlich ja schon. Und genau das ist das, was der Micha hier nimmt als Bild, dass es sagt, Gott wirft unsere Sünde in dieses weite Meer, wo es nicht mehr zurückkommt. So ähnlich wie wir es gerade vorher in der Schriftlesung gehört haben. Er knüpft da an diese Vorstellung vom Volk Israel, das durch das Meer geführt wird und wo Gott dann aber die Feinde im Meer versenkt und zwar so, dass sie nicht mehr rauskommen. Es war ja da mit ein bisschen drastische Worte beschrieben, dass Gott das Meer kommen lässt und dass die dann wie Steine im Meer versinken. Das ist das, was Gott mit unserer Sünde macht. Er wirft sie weg. Das ist sein Erbarmen. Und das ist das, was Gott einzigartig macht. Er packt es nicht irgendwann wieder aus, sondern er hat Erbarmen auf ewig. Er hat Gnade, er hat Freude an der Gnade, Freude daran, uns gnädig zu sein. So wie er dem Volk Israel schon früher gnädig war, in vielen Erlebnissen, so ist er auch uns gnädig. Genau das ist das Argument von Micha in seinem Lied. So wie du treu warst, da sind wir wieder bei der Treue, gell? So wie Gott treu war und wie er seine Gnade schon gezeigt hat, so kann man sich darauf verlassen, dass er auch uns treu sein wird. Deshalb kann man mutig sein und zuversichtlich sein, auch wenn man in der babylonischen Gefangenschaft ist. Das gibt er den Menschen mit, die da das aushalten müssen, dass sie in der Gefangenschaft sind. Er sagt, Gott war treu, Gott war gnädig, er wird auch für uns gnädig sein. Kann man sich darauf verlassen. Das ist das, was Gott für ihn ausmacht. Und Micha wusste noch gar nichts von Jesus, gell? Der wusste noch gar nicht, was wir heute wissen, dass Gott dieses Erbarmen dann in Jesus tatsächlich auch ans Kreuz nimmt und dass es auch für uns umsetzt, dass wir uns an diesem Kreuz orientieren dürfen. Das ist für uns das, was uns genauso viel Mut geben darf, wie Micha das damals denen in der Verbannung gegeben hat. Deshalb ist diese Micha-Frage so wichtig. Wer ist ein Gott wie du? Wer ist für dich Gott in seiner Einzigartigkeit? Ist er der Große, der Unfassbare, der Schöne, der Schöpfer? Oder eben auch das, was Micha in diesem Lied beschreibt, der sich erbarmt? Mach dir einfach mal Gedanken. Das muss jetzt nicht das von Micha sein, was für dich rauskommt. Aber ich finde es wichtig, dass wir heutzutage wissen, wer Gott für uns ist. Das ist auch noch so eine Sache, die ich aus den Begegnungen aus Afrika jetzt mitbringe. Wir haben ja viele Gemeinden besucht und wir haben uns da gegenseitig berichtet von ihrer Situation und von unserer. Und wir Deutschen haben halt immer berichtet, naja, wir werden halt weniger bei uns, ja. Bei uns werden Kirchen geschlossen, wir müssen gucken, wie wir mit Kirchen, mit Gebäuden umgehen, wie wir die loswerden, es wird alles zu teuer und die Leute, die in Kirche kommen, werden immer weniger. Und da haben die gestaunt, die Afrikaner, die bauen Kirchen. Und zwar überall. Und die wundern sich dann und sagen dann, warum kommt denn bei euch keiner? Also warum interessieren sich die Leute denn gar nicht mehr? Es geht doch um Gott, ja. Da kann man doch nicht, da muss man sich doch dafür interessieren. Da muss man doch hingehen, da waren die ganz erstaunt, warum man Gott nicht aufsucht, wenn er doch so einzigartig ist. Vielleicht liegt es mir daran, dass wir uns gar nicht mehr bewusst machen, warum Gott einzigartig ist. Was ihn auszeichnet gegenüber all dem anderen, was man sonst so hört, worauf man seine Hoffnung setzen kann oder was man zu seinem Gott machen kann. Vielleicht müssen wir als Christen und wir als Kirche wieder deutlicher sagen, wer für uns Gott ist. Weil wenn wir das wissen, wer für uns Gott ist, dann wird es auch attraktiv, dann wird es spannend, dann wird es interessant, weil das kann man nämlich nicht ersetzen durch irgendwas anderes in dieser Welt. Ich habe übrigens da auch von unseren Gartengottesdiensten erzählt. Ich habe nämlich gesagt, es würden nicht nur weniger Leute und wir schließen nicht nur Kirchen, sondern wir gehen in Gärten und feiern in Gärtengottesdienste. Da waren sie auch ganz überrascht, die Afrikaner, weil sie gesagt haben, draußen sitzen in der Hitze, du liebe Güte, wir bauen uns lieber eine Kirche und wir gehen raus in die Kirche. Aber es war schön, ich fand es interessant, dass sie das auch als spannende Idee so ein bisschen verstanden haben, aber natürlich auch nicht so ganz verstanden, weil in Afrika ist es so, da lebt man so Alltag, draußen miteinander und so. Und das Besondere ist dann, wenn man sonntags in die Kirche gehen darf. Ja? Also wenn man zusammenkommt in der Kirche und eben das sich unterscheidet. Bei uns ist es vielleicht ein bisschen andersrum. Da lebt der Alltag jeder ein bisschen auch für sich und wir kommen zusammen im Garten. Passt für uns jetzt vielleicht gerade besser. Ich finde es jedenfalls schön, dass man hier das spüren kann und dass wir hier uns Gedanken machen können, wer ist Gott für dich? Ob draußen oder drinnen. Es ist schön und es ist wichtig, dass wir unser persönliches Lied über Gott mal uns Gedanken machen, wie das heißen würde. Wer ist der Gott für dich? Wer ist ein Gott wie du? Und das werden wir jetzt auch singen in zwei Liedern, wo nämlich genau das zum Ausdruck kommt. Wer ist ein Gott wie du? Vielleicht findest du darin ja auch was für dich. Amen.